Focus Europa.
Le focus pour l'Europe.
Focus on Europe.
Marcos Europa.
Focus Europa.
Europa en focuso.
Focus Europa.
Focus Europa.
Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
Hallo und herzlich willkommen zu Focus Europa, dem Infomagazin produziert von Radio Dreieckland. Im Studio und verantwortlich für die heutige Sendung vom 18. September 2013 ist Julia. Als erstes hören wir die Focus Europa Nachrichten, gefolgt von einem Interview zur Nichteinhaltung von Urteilen des Europäischen Gerichtshofs durch die Bundesregierung. Weiter geht's dann mit einem Gespräch über die Abschiebung von Flüchtlingen nach Ungarn. Musikalisch begleitet werden wir heute von Alberto Aduer und Junior Sambo. Viel Spaß!
Focus Europa.
Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.
Athen, linksorientierter Grieche von Faschisten ermordet. Der 34-jährige Pavlos Füssas hatte einen Streit mit einem rechtsorientierten Griechen, als er in einem Café ein Fußballspiel ansah. Nach dem Verlassen des Cafés wurde er von einer Gruppe von ca. 15 Personen überfallen und niedergestochen. Bevor er das Bewusstsein verlor, konnte Füssas den Täter noch identifizieren. Er starb am heutigen Morgen. Der 45-jährige Tatverdächtige soll den Mord gestanden haben und auch, dass er der neofaschistischen Partei Goldene Morgenröte unterstützt. Die griechische Polizei durchsuchte Büros der Goldenen Morgenröte. Der ermordete Pavlos Füssas war in der griechischen Hip-Hop-Szene aktiv und als politisch links stehend bekannt. Rektoren drohen mit Schließung der griechischen Universitäten. Nach einer Meldung der griechischen Tageszeitung Ikathimerini haben die Rektoren der griechischen Universitäten am Dienstagabend damit gedroht, die Universitäten des Landes zu schließen, sollte die Regierung ihren Plan umsetzen, 1765 Verwaltungsangestellte der Universitäten in ein Mobilitätsschema zu entlassen. Letzteres wird als Vorstufe für ihre endgültige Entlassung gesehen. Die Rektoren sind der Meinung, dass sie nicht zu viel, sondern zu wenig Angestellte haben und sind der Aufforderung der Regierung, eine Liste mit eventuell überflüssigem Personal zusammenzustellen, nicht nachgekommen. Griechenland wird ohnehin von einer Streikwelle erschüttert. Seit Montag streiken die Sekundarlehrer für eine Woche. Ein zweitägiger Streik aller öffentlichen Angestellten hat am heutigen Mittwoch begonnen. Der Streik richtet sich wie an Schulen und Universitäten gegen die Verschiebung von Tausenden von Angestellten in ein Mobilitätsschema, aus dem heraus sie ihre Entlassung droht. Brasilien wehrt sich gegen Spionage der USA. Im eigenen Land umstritten, setzt sich die brasilianische Präsidentin Dilma Rousseff nun vehement gegen die Bespitzelung ihrer eigenen Regierung und des staatseigenen Ölkonzerns Petrobras ein. Nachdem US-Präsident Barack Obama für die Bespitzelung der brasilianischen Regierung durch den Geheimdienst NSA sich nicht entschuldigt hat, verschob Rousseff einen für den 23. Oktober geplanten Besuch in Washington gestern auf unbestimmte Zeit. Um Brasilien der Bespitzelung durch die NSA dauerhaft zu entziehen, plant die Regierung Rousseff einen eigenen E-Mail-Provider und auch ein Untersee-Glasfaserkabel, das Brasilien direkt mit Europa verbinden soll. Spanische Regierung will Rentenerhöhung unter Inflationsrate. Nach verschiedenen Medienberichten möchte die spanische Regierung den Anstieg der Renten für die derzeit rund 9 Millionen Rentner ab 2014 auf 0,25% im Jahr begrenzen. Damit bliebe sie unter der Teuerungsrate, die die Europäische Zentralbank auf 2% begrenzen will, was auch ungefähr dem tatsächlichen Ergebnis bisher entspricht. Der Staat soll auf diese Weise längerfristig 33 Milliarden Euro sparen. Den Rentnerinnen droht eine entsprechende Verarmung. Die Regierung Mariano Rajoy ließ dagegen Pläne fallen, wonach das Renteneinstiegsalter von 65 Jahren auf 67 Jahre erhöht werden sollte. Verhandlungen gegen den ungarischen Publizisten Zsolt Bayer verschoben. Gegen ihn hatte die österreichische Europaabgeordnete Ulrike Lunacek im März geklagt, weil sie ihm eine grobe Verletzung ihrer Persönlichkeitsrechte vorwirft. Grund dafür sind Bayers Hetztiraden gegen die Abgeordnete in einer Fernsehsendung. Der für den Fall zuständige Richter steht angeblich der Jobbik-Partei nahe. Er wurde vom Amtsgericht Budapest abberufen. Betrieben wurde die Abberufung durch Organisationen wie Transparency International und einige Rechtsanwältinnen, unter anderem auch ihrem eigenen, wie die Europaabgeordnete Lunacek in einer Pressemitteilung schrieb. Weil die umstrittene ungarische Medienbehörde eine Beschwerde von Lunacek ablehnte, hatte Lunacek eine zivilrechtliche Klage gegen Bayer eingereicht. Zsolt Bayer gehört zu den ersten Mitgliedern der Regierungspartei Fidesz und ist außerdem ein Freund von Ungarns Regierungschef Orbán. Lunacek sagte im März gegenüber Radio Dreieckland, ihre Klage stehe stellvertretend für alle, die Zsolt Bayer in ähnlicher Weise beschimpft und herabgewürdigt worden seien.
Der Grund dafür, warum ich jetzt diese Privatklage wirklich eingereicht habe, waren die neuerlichen und wirklich unerträglichen und skandalösen Aussagen von Tsolt Bayer, in dem Fall gegen Roma. Er hat ja vor kurzem in einer seiner Sendungen so etwas gesagt wie, Roma sind die Tiere und sollten nirgendwo existieren, also quasi so etwas wie eine Endlösung für Roma gefordert. Das ist sowas von skandalös. Ja? Da sieht man, welch rechtsradikalen Geisteskind dieser Journalist ist.
Türkei. Familie von ermordetem armenischen Journalisten nimmt nicht an Gerichtsverhandlungen teil. Die Familie des im Jahr 2007 ermordeten armenischen Journalisten Hrant Dink will nicht an der Neuverhandlung des Verfahrens gegen die mutmaßlichen Mörder teilnehmen. Das Kassationsgericht hatte eine Revision des Verfahrens gegen 18 Tatverdächtige angeordnet, darunter der mutmaßliche Todesschütze, der zum Zeitpunkt der Tat noch minderjährig war. Die Familie von Hrant Dink kritisiert, dass nach Hintermännern der Tat nicht geforscht wird. Außerdem beklagt sie, dass eine Untersuchung gegen Polizeibeamte, die von einem Spitzel über alle Einzelheiten des Mordplans informiert wurden, keine Ermittlungen stattfanden. Einige involvierte Beamte sitzen nun für die Regierungspartei im Parlament. Am höchsten stieg der damalige Gouverneur von Istanbul, Muammer Güler, auf, der heute Innenminister ist. Die linksorientierte Zeitung Bir Gün sprach im Zusammenhang mit dem neuen Prozess von einem aufgeschobenen Theater. Eurokritiker kassieren juristische Schlappe nach Kritik an Meinungsforschern. Das Landgericht Köln hat es den Vorsitzenden der in der Öffentlichkeit vor allem als eurokritisch bekannten Alternative für Deutschland, abgekürzt AfD, Bernd Lucke, untersagt, weiter öffentlich zu behaupten, das Meinungsforschungsinstitut Forsa würde die Zahlen der AfD herunterrechnen. Forsa-Chef Manfred Güllner schlug anlässlich des Urteils verbal zurück und bezeichnete den AfD-Vorsitzenden als, Zitat, Lügen-Lucke. Zitat Ende. Lucke hatte gegenüber dem Handelsblatt behauptet, die AfD, die nach den veröffentlichten Daten kaum eine Chance hat, die 5%-Hürde für den Einzug in den Deutschen Bundestag zu erreichen, liege in den Rohdaten von Forsa und Allensbach deutlich über 5%. Laut Güllner schwankt die AfD derzeit zwischen 2% und 4%. Es könnte aber eine Dunkelziffer geben. Der Unterstützerkreis der AfD gehe eindeutig ins rechtspopulistische und rechtsradikale Milieu und viele würden sich nicht zu erkennen geben. Russland macht weitere Rebellen für Giftgasopfer in Damaskus verantwortlich. Der russische Außenminister Sergei Lavrov hat bestritten, dass das Regime von Präsident Assad für den Chemiewaffeneinsatz verantwortlich ist. Eine Rakete russischen Typs mit einer Standsmarke in kyrillischer Schrift, die nach dem Einsatz sichergestellt werden konnte, sah Lavrov nicht als Beweis dafür, dass der Einsatz von der Armee ausgegangen sei. Lavrov sagte, dass im ganzen Nahen Osten Waffen russischen Typs im Umlauf seien. Das waren die Fokus Europa Nachrichten vom Mittwoch, den 18. September um 12.30 Uhr.
Fokus Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.
Este verano, Alberto Adler, Irina Mitrochina. Kino Pare! Vamos!
que ya es hora de olvidarse. Prepara tu equipaje, que empieza un nuevo viaje. Let's go and move your body, que no pare, pare, que no pare. Mueve tu cuerpo junto al viento, nos queda mucho tiempo. Y al verte en movimiento, I want to see your body, que no pare, pare, que no pare. Quiero verte cada mañana, fundirme en tu mirada. Ya es hora de arreglarse, la noche está que arde. Let's go and move your body, que no pare, pare, que no pare. Vamos, que ya llegó el momento, ponle más sentimiento, que no se acabe el tiempo. I want to see your body, que no pare, pare, que no pare. Quiero verte cada mañana.
Seit Jahren bemüht sich die Deutsche Umwelthilfe, Auskunft zu bekommen über die Umstände des Zustandekommens der Pkw-Energie-Kennzeichnungsrichtlinie in der Bundesrepublik Deutschland. Am 18. Juli 2013 hat der Europäische Gerichtshof auf Basis des Umweltinformationsrechts bestätigt, dass diese Auskunft vom Wirtschaftsministerium erteilt werden muss. Vor vergangener Woche am Freitag lief die Frist, die das Verwaltungsgericht in Berlin dem Wirtschaftsminister gestellt hatte, aus. Am Telefon begrüße ich jetzt Jürgen Resch von der Deutschen Umwelthilfe. Erstmal hallo nach Berlin.
Einen schönen guten Tag.
Herr Resch, vor vergangenen Freitag lief die Frist des Verwaltungsgerichtes Berlin aus. Ja, wie sieht's denn da jetzt aus? Hat der Wirtschaftsminister Philipp Rösler von der FDP jetzt die Akteneinsicht endlich gewährt?
Nein, immer noch nicht. Wir denken, dass da die nackte Panik herrscht und man einfach rechtswidrig weiterhin uns den Zugang zu den Akten verwehren möchte. Herr Altmaier, der Umweltminister, hat unmittelbar nach der Gerichtsentscheidung verkündet, ab sofort im Sinne des höchsten europäischen Gerichts Anfragen zu entscheiden. Das heißt, die erweiterte Akteneinsicht zu gewähren. Sein Kollege im Wirtschaftsministerium möchte offensichtlich den Spitzenkandidaten Brüderle im Wahlkampf schützen und weigert sich weiterhin, uns die Akten zu geben und kommt mit immer neuen Ausreden, warum er uns die Akten nicht vorlegen kann.
Das, wie begründet er es?
Jetzt nach 2 Monaten hat er also herausgefunden, dass er noch einen 3 Wochen längeren Abstimmungsbedarf hat mit anderen Häusern und sich die Rechtslage nochmal genau anschauen müsste. Das heißt, obwohl wir eigentlich eine Klarstellung in der Rechtslage durch den Europäischen Gerichtshof haben, meint Herr Rösler, er muss nochmal 3 Wochen länger nachdenken. Er hat jetzt relativ frech das Datum des 25. September genannt, zu dem er dem Verwaltungsgericht Berlin die nächste Zwischennachricht geben möchte. Das ist genau 3 Tage nach der Bundestagswahl.
Das Verfahren bezieht sich ja auf seinen Vorgänger, den Spitzenkandidaten Herrn Brüderle. Es dreht sich, wenn man so ein bisschen in den jüngsten publik gewordenen, auch nur recht schwach publik gewordenen Antworten auf eine Anfrage der Linksfraktion anguckt, dann ist ja sowieso der Eindruck, dass Automobillobbyisten praktisch täglich in irgendeinem der Ministerien auf der Platte stehen. Und dieser konkrete Vorgang ist ja, wie werden da die Autos gekennzeichnet? Können Sie diesen Zusammenhang nochmal kurz darlegen, was Sie genau daraus bekommen wollen?
Als vor 3,5 Jahren diese Regelung von der damals noch ganz jungen schwarz-gelben Regierung vorgelegt wurde, gab es eine große Aufregung, denn man hat ein Verfahren gewählt, das besonders schwere Autos begünstigt. Es gab damals Modellrechnungen, dass ein Panzer Leo II die gleiche Energieeffizienzeinstufung kriegen würde wie ein VW Golf oder jetzt umgerechnet auf tatsächliche PKWs, der schwerste Geländewagen deutscher Hersteller, der Q7 von Audi mit über 10 Liter Verbrauch, der würde eben genauso gut dastehen wie ein spritsparsamer Kleinwagen von Citroën. Und wir haben gesagt, das kann doch wohl nicht angehen, dass man die Verbraucher so täuscht. Und Herr Brüderle hatte in seiner allerersten Pressemitteilung, allerdings auch nur für eine kurze Zeit, dann hat er nämlich die geändert, hatte er zugegeben, dass er diese Regelung bereits mit der Autoindustrie abgestimmt habe und die ganz begeistert wäre. Und dann wollten wir einfach mal wissen, wie diese in der Pressemitteilung zugegebene Abstimmung mit der Automobilindustrie verlaufen ist. Dazu muss es ja Besprechungsprotokolle oder einen entsprechenden Schriftwechsel geben. Und in der Tat gibt es einige Dutzend Seiten in den Akten, die jetzt strittig sind und die er offenlegen muss, die aber einfach nicht der Öffentlichkeit vorgelegt werden.
Kann man das zusammenfassend sagen? Die lobbyistische Politik wird versucht, mit einer jetzt noch zu Geringschätzung der deutschen Justiz oder der dritten Gewalt noch zu rechtfertigen.
Ja, nicht nur der deutschen, sondern auch der europäischen. Hier wird eigentlich das höchste europäische Gericht verhöhnt und nicht ernst genommen. Und wir finden das einfach beispiellos. Seit dreieinhalb Jahren bricht diese Bundesregierung Recht. Sie weiß es, dass sie im Unrecht ist. Und trotzdem gewährt sie keine Einsicht in Akten. Und selbst ein Richter ein Richterspruch in Luxemburg führt nicht dazu, dass sie auf den Boden des Rechtsstaates zurückkommt. Und geschützt werden sollen eben süddeutsche Autobauer, die ganz offensichtlich auf dieses Verfahren Einfluss genommen haben. Und wir meinen, dass die Wähler eigentlich ein Recht haben, vor der Wahl zu erfahren, was in diesen Akten drin steht.
Das denke ich eigentlich auch. Auf der anderen Seite, Sie haben letzte Woche diese Pressemitteilung herausgebracht. Ich habe bis jetzt in der überregionalen Presse bezogen, zwar damals auf den Europäischen Gerichtshof, sehr viel gelesen, aber in der überregionalen Presse ist dieses Thema gar nicht so weit verbreitet worden. Oder sehe ich das falsch?
Das stimmt. Und wir stellen auch insgesamt fest, dass bei der Hauptstadtpresse mittlerweile eine gewisse Resignation eingetreten ist. Es ist ja nicht der einzige Fall, in dem diese Bundesregierung eine Kumpanei speziell mit der Autoindustrie betreibt. Denken Sie an den Staatsminister von Gläden. So ein Fall, dass ein amtierender Staatsminister schon den Vertrag mit der Autoindustrie in der Tasche hat und weiterhin im Amt bleibt, könnte man sich in keinem anderen Industriestaat vorstellen. Oder der erfolgreiche Versuch der Bundeskanzlerin, ein ausgehandeltes Ergebnis für die flotten CO2-Werte des Jahres 2020 auf europäischer Ebene einfach zu verhindern, weil einige Autofirmen in Deutschland gesagt haben, uns reicht dieser Kompromiss nicht aus. Das sind natürlich andere Skandale, die da in der Reihe stehen. Und mittlerweile ist offensichtlich die Hornhaut recht dick geworden. Und man wundert sich gar nicht mehr, was diese Regierung an Durchstechereien der Industrie akzeptiert.
Das kann man ja auch dazu sagen, Herr Zetsche ist ja auch der gernst gesehenste Gast offensichtlich in den Ministerien.
Ja, mit 48 Besuchen der Autoindustrie im Kanzleramt, das hat uns auch umgehauen. Also jeden Monat muss offensichtlich die Bundeskanzlerin oder eben einer der engsten Mitarbeiter rapportieren bzw. bekommt die Anweisungen überreicht. Wir können das nicht anders kommentieren, denn wir stellen, selbst wenn es zum Beispiel darum geht, dass Autos leiser werden, fest, dass zum Schluss die Bundesregierung dafür kämpft, dass es eine neue Lärmklasse für Sportwagen gibt, die dann zukünftig sogar lauter sein dürfen als heute. Für solche Dinge setzt sich diese Bundesregierung ein. Das ist also kein Vertreten mehr des Volksinteresses, der Wähler, sondern es ist das punktuelle Vertreten von Interessen ganz weniger Großkonzerne.
Ich bedanke mich recht herzlich bei Jürgen Rescher, er ist der Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, für dieses Update in Bezug auf Lobbyismus und der aktuelle Bundesregierung. Ich bedanke mich ganz herzlich.
Danke.
Music for life. Keep up some praise to Jah. Que sí, que sí, que siga el ritmo. Bomba reggae new style, preparando el cañón. A contagiar vinimos, trajimos ritmo para bailar y palabra de corazón. Que sí, que siga el ritmo. Bomba reggae new style, preparando el cañón. A contagiar vinimos, trajimos ritmo para bailar y palabra de corazón. S.A.M. sigue
grid wie ein O. Una vez más Junior Samuel en Zone. No creo películas de falso amor. Lo que veo en la calle si me causa temor. Que siga el ritmo. Bomba reggae new style preparando el cañón. A contagiar vinimos, trajimos ritmo para bailar y palabra de corazón. Que siga el ritmo. Bomba reggae new style preparando el cañón. A contactar mínimos, trajimos ritmo para bailar y palabra de corazón. Es siempre estar tranquilo, salud, bienestar en todo momento, bendecido en la calle. Siempre hay que estar activo, Babilonia está al acecho y se disfraza de amigo. Este es el ritmo, la palabra y el sonido, demanda de justicia, probando lo bello que sentimos. Si tú como yo estás siempre positivo, alza tu mano y canta fuerte conmigo. Que siga el ritmo, bomba reggae new style preparando el cañón. A contagiar vinimos, trajimos ritmo para bailar y palabra de corazón. Que siga el ritmo, bomba reggae new style preparando el cañón. A contagiar vinimos, trajimos ritmo para bailar y palabra.
Keine Abschiebung nach Ungarn. Immer mehr Gerichte schränken Geltung von Dublin II ein. Es ist unzumutbar, Flüchtlinge nach Ungarn abzuschieben. Dies hat jetzt auch in Freiburg das Verwaltungsgericht bestätigt. Verhandelt wurde der Fall eines afghanischen Staatsbürgers, der eine regelrechte Odyssee durch Europa, darunter auch Ungarn, hinter sich hat. Er gehörte zur Gruppe der 70 afghanischen Flüchtlinge, die im Sommer in Karlsruhe vergeblich Asyl beantragt hatten. Das Urteil reiht sich in eine ganze Reihe ähnlicher Gerichtsentscheide ein. Eine wegweisende Tendenz? Wir sprachen mit der Anwältin des erfolgreichen Flüchtlings, Anne Fesenbecker.
Am 13. Juni sind ca. 70 Flüchtlinge aus Ungarn, teilweise mit voller Asylanerkennung und teilweise mit subsidiärem Schutz, gemeinsam mit dem Zug nach Karlsruhe gefahren und haben dort Asylanträge gestellt. Die Flüchtlinge verließen Ungarn, weil sie dort gegen katastrophale Lebensbedingungen vergeblich protestiert hatten. Im Juli wurden alle ihre Asylanträge abgelehnt und ihnen droht somit die Abschiebung nach Ungarn. In der Zwischenzeit wurden sie auf verschiedene Landkreise verteilt. Einer der Fälle wurde jetzt am Verwaltungsgericht Freiburg verhandelt. Ein junger Familienvater mit afghanischer Staatsbürgerschaft, der eine Odyssee durch verschiedene europäische EU- und Nicht-EU-Länder hinter sich hat, mehrere vergebliche Asylanträge gestellt hat und mehrfach Abschiebungen innerhalb Europas durchleben musste. In Ungarn wurde ihm subsidiärer Schutz gewährt, aber wegen untragbarer Lebensbedingungen floh er schließlich nach Deutschland, wo er sich der Flüchtlingsgruppe anschloss. Auch er stellte einen Asylantrag, auch seiner wurde abgelehnt und er klagte dagegen. Gleichzeitig stellte er beim Verwaltungsgericht Freiburg, wo er zugeteilt worden war, einen Antrag auf vorläufigen Rechtsschutz, um nicht vor Verhandlung seiner Klage schon wieder abgeschoben zu werden. Und das Verwaltungsgericht Freiburg hat jetzt Ende August beschlossen, dieser Flüchtling darf nicht nach Ungarn abgeschoben werden. Am Telefon begrüße ich jetzt die Anwältin des betroffenen Flüchtlings, Anne Fesenbecker. Frau Fesenbecker, zuerst mal, das Problem war in diesem Fall ja nicht eine drohende weitere Abschiebung dann von Ungarn nach Afghanistan, sondern in Ungarn genoss er ja subsidiären Schutz, aber die Abschiebung nach Ungarn selbst war das Problem. Wie hat das Gericht seine Entscheidung begründet, dass dieser Flüchtling auch nicht in das vermeintlich sichere Drittland Ungarn gebracht werden darf?
Der Flüchtling hatte in Ungarn einen sogenannten subsidiären Schutz, also Abschiebungsschutz gegen Afghanistan. Aber die Bedingungen zum Leben für Flüchtlinge in dieser Situation in Ungarn sind katastrophal. Da gibt es mehrere Berichte darüber mit vielen Einzelschicksalen. Und das Gericht hat eben das jetzt alles ausgewertet und auch das individuelle Schicksal meines Mandanten und ist eben zu dem Schluss gekommen, dass, das ist ein Eilverfahren, da wird also nur eine vorläufige Prüfung vorgenommen, dass einiges dafür spricht, dass eben für Flüchtlinge, obwohl sie schon einen Abschiebungsschutz haben, in Ungarn keine menschenwürdige Existenzmöglichkeit besteht. Die Lebensbedingungen sind einfach menschenunwürdig. Es geht da darum, dass die Flüchtlinge nach einer gewissen Zeit, wo sie noch in einem Lager sein dürfen, einfach auf die Straße gesetzt werden. Ihnen wird gesagt, ihr habt eine gewisse Zeit, Arbeit und Wohnung zu finden. Wenn ihr das in der Zeit nicht schafft, dann müsst ihr aus dem Lager ausziehen. Und das bedeutet für Flüchtlinge, dass sie dann einfach auf der Straße sind, weil für ausländische Flüchtlinge es in Ungarn faktisch unmöglich ist, eine Arbeit zu finden und damit eben auch eine Wohnung zu finanzieren. Und nach einer gewissen Zeit in diesem Lager werden einfach sämtliche Leistungen gestrichen, das heißt raus. Und es gibt viele Flüchtlinge, die in Ungarn einfach auf der Straße leben, unter Brücken, in Bahnhöfen. Und das kann nicht die europäische Flüchtlingspolitik sein, dass man mit Flüchtlingen, wo eigentlich gesagt wird, die haben ein Recht hier zu sein, die dürfen gar nicht in ihr Heimatland abgeschoben werden, derart menschenwürdig umgeht. Und das hat das Gericht zumindest vorläufig so auch bewertet.
Das Gericht hat ja in seiner Argumentation ausgeführt, dass das deutsche Asylverfahrensgesetz auch seine Grenzen finde in allgemeinen Menschenrechten und hat dabei insbesondere die Europäische Grundrechtecharta aufgeführt. Welche Bedeutung messen Sie denn dieser Argumentation bei?
Da gibt es eben eine Bestimmung, genauso wie in der Europäischen Menschenrechtskonvention, dass niemand einer unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung unterzogen werden darf. Das ist der Artikel 4 der Grundrechtecharta. Und das Gericht hat diese Behandlung von Flüchtlingen in Ungarn zumindest vorläufig so bewertet, weil eben da Situationen entstehen, wo Menschen, Familien mit Kindern einfach auf die Straße gesetzt werden, ohne irgendwelche Mittel, keine medizinische Versorgung. Und das soll es nach unserer Grundrechtscharta in Europa nicht geben. Das gibt es aber in Europa und nicht nur in Ungarn.
Es gibt jetzt bereits eine ganze lange Reihe von Urteilen verschiedener Gerichte in Deutschland, die Abschiebungen nach Ungarn verbieten. Wie sehen Sie die Chancen, dass diese Rechtsprechung so langsam auch von der Politik aufgegriffen wird?
Das ist leider ein sehr schwieriges Feld. Es gibt ja in Europa dieses Dublin-System, dass eben Flüchtlinge immer da, wo sie ihren ersten Fuß nach Europa gesetzt haben, ihr Asylverfahren durchführen müssen. Und da werden ihre Fingerabdrücke genommen und dorthin werden sie immer wieder von anderen Ländern zurückgeschoben. Und leider habe ich festgestellt, dass die Politik daran bisher nichts ändern will. Viele Organisationen, die Kirchen, auch einige politische Parteien sehen dieses System sehr kritisch. Dennoch, das ist eine europäische Frage und in Europa hat sich bisher wenig getan, das zu ändern, obwohl es eigentlich ein menschlicher Skandal ist. Denn Europa begreift sich ja als Raum der Freiheit und des Rechts. Und dennoch ist es so, dass es in vielen Ländern, in denen die Flüchtlinge zurückgeschoben werden, für Flüchtlinge menschenrechtswidrig zugeht. Das müsste Anlass für eine grundlegende Änderung des ganzen Systems sein. Bisher habe ich da noch wenig an politischer Kraft erlebt.
Also eher eine pessimistische Einschätzung, trotzdem vielleicht auch dazu nochmal. Sie haben jetzt gesagt, es gibt viele europäische Länder, in denen die Situation eben nicht so ist, dass bedenkenlos Flüchtlinge in sie zurückverwiesen werden können. Es müsste also eigentlich eine länderübergreifende Regelung her. Ungarn ist kein ganz einzelner Spezialfall.
Ganz genau. Also das Problem ist ja, dass die Flüchtlinge in geografisch die südlich gelegenen Länder kommen und da sich eben ganz, ganz viele Flüchtlinge dann finden und die Länder einfach auch wegen der Zahl der Flüchtlinge nicht in der Lage sind, das zu bewältigen, während die nördlich gelegenen Länder viel weniger Flüchtlinge schaffen, es dorthin zu kommen. Das System ist insgesamt nicht stimmig. schwierig. Das ist auch das große Problem. Und es gibt eben viele Länder, also bei Griechenland ist nun nach vielen Gerichtsentscheidungen, das hat dann auch die Politik verstanden, allseits akzeptiert, dass Flüchtlinge nicht nach Griechenland zurückgeschoben werden können. Aber es gibt auch noch einige andere Länder wie Malta und Rumänien, wo Gerichte entschieden haben, ebenso Italien, dass die Flüchtlinge nicht zurück müssen. Das heißt, das System funktioniert nicht.
Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland.
Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.